Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Wie riecht eigentlich Spotify? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Bisschen komische Frage vielleicht, aber früher war das anders. Da konnte man Medien wie Tapes oder Platten oder so, konnte man in die Hand nehmen, die konnte man verbiegen, die konnte man auch die Nase halten. Mittlerweile klingt das alles ganz schön alt. Das Haptische, das geht immer mehr verloren in unseren digitalen Zeiten. Und das ist schlecht. Dieses Analoge, das muss gerettet werden. Das sagen so manche Visionäre. Und wie genau die das tun, dieses Retten, das erzählt gerade ein neuer Dokumentarfilm über die Sehnsucht nach dem Analogen. Der kommt heute in die Kinos und wir sprechen mit dem Regisseur in 10 Minuten. Hier im Kompressor in Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie auch dabei sind. Unglaubliche 80 Jahre lang war Hardy Krüger Schauspieler. Heute kam die Nachricht, dass er gestorben ist im Alter von 94 Jahren. Einer der wenigen deutschen Schauspieler, der seine Karriere vor allem in Hollywood gehabt hat und der eben diese sehr, sehr lange Karriere hatte. Sein erster Film war 1943, damals noch unter den Nationalsozialisten. Und über sein Leben und sein Werk spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Patrick, Hardy Krüger hatte ja mal gesagt, dass er keine Angst vor dem Tod hat, weil er mit dem Tod aufgewachsen ist. Wie genau hat er das gemeint?
Ja, man muss sich sein Leben, vor allem seine Jugend- und Kindheitsjahre vorstellen, dass sie unter dem Zeichen des Nationalsozialismus standen, vor allem seine Teenagerjahre. Und dann hatte er eine ziemlich direkte Kriegserfahrung erlebt. Seine Eltern waren glühende Nazi-Anhänger. Krüger erzählte immer von so einer Hitlerbüste auf dem Klavier zu Hause. Und das wurde ihm dann wirklich zum Schicksal, denn er wurde einer der wenigen, die zur NS-Elite-Kaderschmiede ernannt worden sind. Er ging dann zur Schule in der Ordensburg im Allgäu, wo er dann ausgebildet worden ist, natürlich auch zum Töten. Später wurde er als 16-Jähriger in den Krieg eingezogen, hat sich angeblich, das war seine eigene Erzählung, die nie wirklich verifiziert werden konnte, geweigert, auf Amerikaner zu schießen, wurde daraufhin zum Tode verurteilt und nur mit Glück und wohl wegen seines guten Aussehens wurde er verschont, überlebte den Krieg, aber so richtig überlebt hat er den Krieg ja nicht, weil dieses Trauma des Verfolgtwerdens, sich damit zu konfrontieren, was das mit einem macht, mit einer letztendlich Kinderseele, das hat ihn letztendlich wahrscheinlich bis zum letzten Tag beschäftigt.
Und seine Filmkarriere hat er ja auch unter den Nazis begonnen. Also wie gesagt, 1943, da hat er bei dem Propagandafilm Junge Adler gespielt, obwohl er damals gar kein ausgebildeter Schauspieler war. Wie ist er denn da überhaupt zu dem Film gekommen?
Ja, die UFA hat nach Jungschauspielern gesucht für den Propagandafilm Junge Adler. Da ging es um sechs Lehrlinge, die begeistert sind von den Möglichkeiten der Luftwaffe. Und wiederum, aufgrund seines sehr guten Aussehens, wurde er gecastet, kam dann zur UFA und war begeistert von einer Welt, die er da auf diesem Junginternat gar nicht kannte. Da waren schöne Mädchen, die sind Schlittschuh gelaufen im Studio. Er war total hin und weg, hat das auch recht gut gespielt, muss man sagen. Es ist aber auch zentral, weil er sagt, dort am Set hat er dann plötzlich Leute gefunden, die im Widerstand waren, die ihm erklärt haben, dass sein blinder Hitler-Fanatismus komplett falsch war.
Und er hat sich ja dann auch nach dem Krieg sehr intensiv gegen Rechtsextremismus engagiert, für Toleranz und war dann eben als Schauspieler auch richtig erfolgreich. Was waren denn so die Rollen, die ihn so richtig groß gemacht haben?
Ja, das war im deutschen Nachkriegskino, er würde natürlich sagen, wenn er noch leben würde, sehr undankbare Rollen in so Filmen wie Muss man sich gleich scheiden lassen oder Die Christel von der Post, da hat er immer den Sunny Boy gespielt, so einer, der morgens aufsteht und immer gute Laune hat und schon pfeifen kann. Ein Lausbub, dem sein Aussehen irgendwie immer zu Pass kommt. Das war so typisch für das deutsche Verdrängungskino der 1950er Jahre, wo er dann auch immer mit wunderbar schönen Schauspielerinnen gespielt hat, wie Hildegard Knef oder Maria Schell. Er war ein Megastar, er war sehr erfolgreich, hatte sehr viel Geld. Er wollte aber immer etwas anderes. Er wollte andere Rollen, er wollte ernst genommen werden. Aber dafür hatte man keine Verwendung in Deutschland. Also ging er zunächst nach Paris, weil ihm das Kino der Nouvelle Vague so gefallen hat. Die wollten aber nichts zu tun haben mit einem Deutschen. Und er geriet dann, und das ist ganz spannend, nach London, nach England, wo sich der britische Film entschieden hat, nach dem Zweiten Weltkrieg den deutschen Filmmarkt zu erobern. Und durch diesen englischen Hit begannen sich plötzlich die Franzosen zu interessieren und mit den Franzosen dann irgendwann auch die Amerikaner.
Und dann ist er in Hollywood gelandet und hat da ziemlich viel gemacht, mit John Wayne zum Beispiel zusammen. Und was er da eigentlich meistens gespielt hat, war ja so der gute Deutsche. Ich habe hier so einen kleinen Ausschnitt aus einem Film von 65, Der Flug des Phönix. Der erzählt von einem Flugzeug, von einer Notlandung, von einem Flugzeug in der Wüste. Und er ist da in dem Flugzeug der brave, schmächtige Deutsche mit so einem Ingenieurswissen.
Hey, are you from the oil field?
My brother is there, Dorfmann. I went to visit him on my holiday.
You went to visit your brother in Jebel?
Yes. He's Chief Analytical Geophysicist for the Arabco Oil Company.
Ja, ein Beispiel, wie er da eben diesen guten Deutschen spielt. War er denn glücklich mit diesen Rollen? Hattest du ihm gepasst?
Nee, ganz und gar nicht, aber er hat sie natürlich angenommen, weil es sein großer Traum war, mit diesen großen Schauspielern zu spielen. Also Sean Connery, James Stewart, wie wir gerade hier gehört haben. John Wayne natürlich vielleicht in seinem bekanntesten Film Hatari von Howard Hawks. Das Spannende ist ja, dass er natürlich typgecastet worden ist von Hollywood, die das bis heute gerne machen. Die Deutschen dürfen dann die Nazis oder die bösen Deutschen spielen, das stimmt schon. Aber man muss ja auch sagen, dass sein Erfolg, obwohl er diesem arischen Ideal entsprach, blond, blauäugig, gut aussehend, kollidierte mit einer neuen Art von männlicher, ja, Schauspielerei, verkörpert eben von Menschen wie den James Dean oder Marlon Brando. Es ging um eine andere Art von Männlichkeit und für die stand er, weil er auch ein sehr, sehr guter Schauspieler war und Hollywood konnte das eben nur in gewissem Grad wirklich akzeptieren, ihm auch wirklich im gewissen Grad nur eine gewisse Freiheit zu geben, denn so richtig die Uniform, den Offizier, konnte er nie ablegen. Er spielt in jedem Film einen Menschen in Uniform, als würde der Krieg ihn nie loslassen wollen, obwohl er wirklich alles dafür getan hat, um sich davon irgendwie frei zu schwimmen.
In Deutschland hat er ja danach nie so richtig Fuß gefasst, was Kino anging. Woran lag das und was war sein Verhältnis in den letzten Jahren zur Filmwelt?
Ja, er, wie er sich immer selber erzählt hat, war ja jemand, der recht früh im Zweiten Weltkrieg dann gemerkt hat, dass das hier alles falsch läuft, dass Hitler ein Lügner ist, dass es die KZs gibt, dass das alles ein schreckliches Menschheitsverbrechen ist. Und er hat es irgendwie nicht verstanden, dass die Deutschen dann nach dem Zweiten Weltkrieg so schnell umgeschaltet haben auf Verdrängung, auf ein Kino und auf Filme, die von etwas anderem erzählen, von einer heilen Welt. Für ihn war die Welt nicht heil. Und er wollte das auch mit Filmen übrigens so zeigen. In Frankreich spielte er immer wieder Deutsche, die versucht haben, Widerstand zu leisten. Diese Filme wurden aber nie in Deutschland gezeigt. Also er fühlte sich gar nicht wirklich willkommen. Und als er dann mit 2 unter Millionen einen Liebesfilm über eine Ost-West-Liebe gedreht hat in Berlin, wurde während der Dreharbeiten die Mauer plötzlich hochgezogen. Und diese Mauer hat er dann auch irgendwie zwischen sich und Deutschland gezogen. Er spürte, dass es dann doch vielleicht nicht das Land war, in das er zurückkehren wollte, hat sich dann stärker konzentriert auf seine Karriere als Schriftsteller, als Drehbuchautor, war aber ein Mann, der sich auch sowieso sehr stark zurückgezogen hat, der sehr unnahbar zurückgezogen, die Einsamkeit gesucht hat, weil diese Traumata seiner Kindheit ihn letztendlich wahrscheinlich bis in die letzten Stunden seines Lebens verfolgt haben.
Der Filmkritiker Patrick Wilinski über den Schauspieler Hardy Krüger, der jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Vielen lieben Dank.
Bitte.
Wir sprechen über den Unterschied zwischen analog und digital. Ein neuer Dokumentarfilm erzählt von einem Mann, der glaubt, dass nur das Analoge unsere Welt besser machen kann. Und er beschreibt den Unterschied so.
Digital always just tickles two of your senses. It's always, I can see it, I can hear it. I cannot really touch it, I cannot smell it, I cannot lick it. It's nothing real. And therefore, the young generation who grew up digitally, there's so much longing for this real thing they can touch, caress, hold in their hand.
Also digital spricht nur 2 Sinne an, sagt er. Also nur zum Sehen und zum Hören. Das ist nicht wirklich real, analog, aber das kann man riechen, anfassen, in den Mund nehmen. Und deshalb streben auch so viele junge Digital Natives nach diesem echten Analogen. Florian Kaps ist das. Das ist ja ein Visionär, ein Unternehmer aus Wien, der sich vorgenommen hat, das Analoge dieser Welt zu retten. 2008, da hat er sein ganzes Vermögen investiert, um die letzte Polaroid-Fabrik in den Niederlanden zu kaufen und wieder in Gang zu setzen für die analoge Polaroid-Fotografie. Und wie sein ganzes Vorhaben gelingt und wie das auch immer wieder scheitert, genau davon erzählt eben dieser Dokumentarfilm. Der heißt An Impossible Project, gedreht von Jens Meurer, mit dem bin ich jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Herr Meurer.
Hi, guten Tag.
Fangen wir vielleicht mal mit diesem Menschen an, den wir gerade gehört haben und den Sie so viele Jahre lang begleitet haben, Florian Kaps, der wird auch Doc genannt. Was ist das denn für ein Typ? Was treibt den an?
Naja, den treibt an, nicht einfach hinzunehmen, wenn irgendwie Quatsch passiert, sondern eine Vision zu entwickeln und danach auch dann zu handeln. Also im Prinzip treibt den an, eine Haltung zu haben und die auch umzusetzen. Und er macht das ziemlich extrem in seinem Leben. Aber ich glaube, für uns alle ist das schon auch ein ganz gutes Vorbild. Also ich habe es wenigstens so empfunden und beeindruckend und habe dann begonnen, ihn mit der Kamera zu verfolgen.
Ja, das kann man nachvollziehen, wenn man den Film sieht, finde ich. Das ist natürlich, das ist eben so ein Visionär, der kann einen in den Bann ziehen mit seiner Leidenschaft. Und spannend ist ja, also ich würde mal schätzen, der ist so Mitte 40 oder so. Auf jeden Fall zieht der ja auch junge Leute in den Bann, sieht man in ihrem Film, diese Digital Natives, wenn wir sie so nennen wollen. Und also man sieht, es gibt viele junge Leute, die auch zu so Analog-Fans werden. Würden Sie sagen, die treibt das Gleiche an? Haben die gleiche Ziele wie dieser ältere Doc?
Also ich glaube, das ist nicht so eine Frage von digital oder analog oder jung oder alt, sondern analog ist irgendwie dasselbe wie menschlich. Weil der Mensch ist nun mal ein analoges Wesen mit fünf Sinnen und nicht nur Hören und Sehen. Und Doc ist einfach jemand, der das vorlebt und inspiriert, das so auch selber auszuprobieren. Aber das ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Das haben wir doch um uns herum. Wir begreifen Dinge. Wir können Leute riechen oder nicht riechen. Das ist also was ganz Normales eigentlich, das bisschen zugedeckt wird von dieser digitalen Lawine, unter der wir beinahe begraben sind. Das Digitale hat total viele Vorteile, das wird auch nicht verschwinden. Aber Doc lebt vor, dass man vielleicht sich an den Dingen, die tried and tested sind, aber die uns auch in Zukunft gut anstehen, dass man an denen auch noch festhalten sollte. Und wenn man sie nicht nutzt, dann verschwinden die. Und das ist nicht jung und nicht alt, das ist auch nicht Digital Natives und alte Nostalgiker, das ist menschlich.
Mhm. Das ist menschlich und es ist aber schon noch explizit analog. Es geht ihm ja wirklich um die analogen Dinge, wie zum Beispiel eben diese Polaroid-Fabrik, wo er 100.000 und ich glaube Millionen rein investiert und ich will jetzt gar nicht sagen, wie es ausgeht. Aber es ist ja interessant, in diesem Film geht es um natürlich die ganz großen Fragen, wie Sie sagen. Ne? Es geht halt eben das Menschliche, das Analoge steht dann für das Echte, für das Gesunde, für das weniger Entfremdete. Manchmal fragt man sich dann aber schon, ist das vielleicht auch so ein bisschen rückwärtsgewandt? Also ist so, romantisiert man da irgendwas, wie das früher war und jetzt hat man das alles nicht mehr? Sie haben sich jetzt ja lange mit dieser Frage befasst. Wie ordnen Sie dieses Analogstreben ein?
Also für mich ist das überhaupt nicht retro, sondern das ist Futuro. Selbst wenn man heute eine moderne Polaroid-Kamera in die Hand nimmt, dann ist die mit Bluetooth verbunden. Es geht eigentlich darum, das Beste von beiden Welten miteinander zu verbinden und zu nutzen und zu finden wieder. Und mir ging das auch so. Wir haben unseren Film, es war einfach richtig, auf 35 mm gedreht, also dem ganz alten klassischen Filmformat. Aber der Ton ist digital und der Schnitt ist auch digital. Und im Kino läuft er als 35 mm Kopie und als digitale Kopie. Und das muss man jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Es geht eher darum, dass das auch eine Freude bereitet, diese, Sie nannten es jetzt alte Technologien. Aber die meisten Leute, die heute Schallplatten kaufen, das sind doch keine Sammler, die sich an ihre Jugend erinnern, sondern ganz junge Leute, für die das eine moderne Technik ist, die einfach richtig gut funktioniert. Streaming ist auch gut, aber nur Streaming, in der Welt wollte ich nicht leben.
Das finde ich auch sehr beeindruckend in dem Film, wenn man sieht, mit was für Geräten man da auch zu tun hat, auch in dieser alten Polaroid-Fabrik. Also alte, ganz alte Gerätschaften, die aber natürlich alle noch wunderbar funktionieren und wo man auch denkt, naja, das war irgendwie vielleicht nochmal eine andere mechanische Qualität damals. Aber noch eine andere Frage, die ich habe, weil in diesem Film geht es ja nicht nur um eben dieses analoge Digitale, sondern es geht auch sehr darum, was Sie am Anfang beschrieben haben, wie man mit Visionen umgeht, wie man aus so einem Engagement, so einem Traum eine Realität werden lässt. Das klappt bei Doc ja mal besser, mal schlechter. Was haben Sie denn darüber vielleicht gelernt im Laufe Ihrer Recherche?
Naja, das ist eine gute Frage. Das ist sozusagen eine Underdog-Story, weil das nicht immer alles gut geht. Und bei wem im Leben geht schon immer alles gut? Und da habe ich schon durch die Begleitung von Doc, aber auch den anderen Leuten, er hat das ja nicht alles allein gemacht, Polaroid zu retten, also auch das junge Team um ihn herum gelernt, dass sich das auch in heutigen Zeiten, wo ja eigentlich alles sofort und preiswert oder billig oder es darf gar nichts kosten und einfach gehen muss, dass das irgendwie auch wichtig ist, dass es Widerstände gibt und dass am Ende, das ist so wie Bergsteigen, wäre langweilig, wenn der Berg flach wäre, oder? Und das habe ich bei Doc gesehen, dass das vielleicht auch zu einem erfüllten Visionär gehört, dass es schwer ist und umso besser, wenn es dann doch klappt am Ende und vielleicht aber auch nicht so schlimm, wenn es nicht klappt.
Also es muss impossible eigentlich erstmal wirken, das sagt er ja auch irgendwann mal. Ich finde es spannend, dass Sie selber auch so präsent sind in dem Film. Also Sie sind oft zu hören mit Ihren Kommentaren, mit Ihren Fragen. Sie sind auch zu sehen, weil Sie fotografiert werden. Wie haben Sie sich denn da eingebracht? Ist das im Laufe des Films entstanden? Oder man hört ja ein bisschen auch raus, dass Sie selber auch so eine Affinität fürs Analoge haben.
Naja, das ist so ein bisschen, hat sich bei dem Filmen über die viele Jahre, wo man auch nicht wusste, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, so ergeben. Also ich selber habe eine totale digitale Geschichte. Ich habe einen der ersten erfolgreichen amtlichen digitalen Filme, die es gab, Russian Ark von Alexander Sokurov produziert. Und ich habe mich so in diese analoge oder analog-digitale Welt von Doc halt reingefunden über die Jahre und hatte jetzt auch keine Lust, einen wissenschaftlichen Film zu machen oder einen Zeigefingerfilm, sondern das strahlt ja auch Doc aus, dass das auch was Leichtes hat, sich für was Gutes einzusetzen, dass das auch Spaß machen kann. Und so gibt es jetzt keine ganz starren Regeln bei meinem Film. Und es ist meine Erzählung. Und je mehr ich da reingeriet, desto mehr berührte mich die. Schon wieder so ein gutes deutsches Wort. Und drum ist das vielleicht ein bisschen all over the place. Aber auch, um es nicht zu ernst zu nehmen. Und trotzdem, ich finde schon, dass da was Nachdenkenswertes und Politisches drin ist. Wenn wir sehen, wie unglücklich soziale Medien fast alle machen, wie wir an den iPhones und Smartphones den ganzen Tag hängen, also wie wir abhängig sind von News-Channels auf irgendwelchen Plattformen, die wir überhaupt nicht mehr verstehen oder kontrollieren können. Also das schwang für mich schon mit, auch einen Film zu machen, der zeigt, wie leicht das ist, da auch einen Schritt zur Seite zu gehen und das nicht alles mitzumachen.
Der Filmemacher Jens Meurer über seinen neuen Film The Impossible Project, über diese große Sehnsucht nach dem Analogen, nach dem Haptischen und dem Versuch, dieses Analoge in die Zukunft zu retten. Ab heute zu sehen in ausgewählten Kinos. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Danke, hat Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat Marianne Allweis.
Er war einer der wenigen Weltstars unter den deutschen Schauspielern. Hardy Krüger ist im Alter von 93 in seiner Wahlheimat Kalifornien gestorben. Gemeinsam mit Kollegen wie James Stewart, John Wayne oder Claudia Cardinale stand Krüger vor der Kamera. Im Nachkriegsdeutschland als ewiger Sunnyboy, bevorzugt in Unterhaltungsfilmen, machten ihn Produktionen wie Einer kam durch, Hatari und Die Wildgänse kommen international bekannt. Bianca Speck.
Geboren wurde er 1928 als Eberhard August Franz Ewald Krüger im Berliner Wedding. Seine Eltern schickten ihn auf eine Kaderschmiede der Hitlerjugend. Noch während des Krieges distanzierte er sich allerdings von den Nazis und half verfolgten Juden zu fliehen. In den 50er Jahren wurde er zum Filmstar, fand die deutschen Kinofilme allerdings zu seicht und orientierte sich ins Ausland. Einem deutschen Millionenpublikum wurde er mit seinen Reise- und Weltenbummlergeschichten im Fernsehen bekannt. Seine Diktatur- und Kriegserfahrungen haben ihn zu einem Aktivisten gegen Rechtsextremismus gemacht.
In Park City im US-Bundesstaat Utah beginnt heute das Sundance Film Festival. Rund 80 Feature-Filme, darunter 39 Regiedebüts, werden bis zum 30. Januar zu sehen sein.
Den Auftakt macht heute Abend unter anderem der Dokumentarfilm La Guerra Civil der mexikanisch-amerikanischen Schauspielerin Eva Longoria Baston. Der Film um den Kampf zwischen zwei Boxern thematisiert die Identitätskonflikte von mexikanischen Einwanderern. Auffällig viele Filme, etwa der Dokumentarfilm The Janes oder der Spielfilm Call Jane, beschäftigen sich mit der derzeitigen Abtreibungsdebatte in den USA. Andere neue politische Produktionen handeln vom Kampf gegen Institutionen und vom Kampf um die Demokratie.
Claudia Sarre berichtete, das größte unabhängige Filmfestival der USA findet wegen der Pandemie zum zweiten Mal in Folge online statt. Der französische Architekt, Maler und Bühnenbildner Richard Peduzzi wird mit dem Großen Kunstpreis Berlin 2022 geehrt. Der 78-Jährige soll die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am 18. März von Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey und der Präsidentin der Akademie der Künste Janine Meerapfel überreicht bekommen. Richard Peduzzi gestaltete unter anderem für internationale Museen Ausstellungsräume und Präsentationen sowie Bühnenräume für Theater, Opern und Filmproduktionen. Die Akademie der Künste vergibt den Großen Kunstpreis Berlin in Erinnerung an die Märzrevolution von 1848. Das amerikanische Gegenstück zum Eurovision Song Contest soll am 21. März mit einer zweistündigen Show im US-Fernsehsender NBC starten. Das teilte die Europäische Rundfunkunion mit. Das große Finale des American Song Contest soll am Montag, den 9. Mai, ausgestrahlt werden, was ein Tag vor dem ersten Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin ist. Der neue amerikanische Wettbewerb will musikalische Darbietungen aus 50 Bundesstaaten, 5 US-Territorien sowie der Hauptstadt Washington bringen. Der Eurovision Song Contest hat seit einigen Jahren auch in den USA Fans.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir schauen uns hier gleich richtig viele Musikvideos an. Und zwar auf ganz großen, meterhohen Leinwänden. Im Saarland läuft gerade die größte Musikvideoausstellung Deutschlands. Und was die uns so zu erzählen hat über dieses ja doch schon etwas ältere Format, fragen wir gleich unseren Ausstellungskritiker. Wir sprechen jetzt über ein Computergame, das ein Spiel sein soll, aber das soll keine Spielerei sein, das sagen die Entwickler, denn es ist ein Spiel, das zum Holocaust-Gedenktag nächste Woche erscheinen wird. Ein Spiel, das von der Gedenkstätte Wehnen in Auftrag gegeben worden ist, eine ehemalige Heil- und Pflegeanstalt. Und in dem Spiel geht es um die Krankenmorde der Nationalsozialisten. Sehr sensibles Thema. Unser Spielekenner Markus Richter hat sich dieses Spiel für uns angeguckt. Markus, ist ja eigentlich egal, mit welchem Medium man sich diesem Thema nähert. Es ist immer schwer, es ist immer groß. Wie wird das denn hier in diesem Game angegangen?
Da wird sich erstmal sozusagen ein kleiner Teil aus diesem riesigen Themenkomplex Krankenmorde zur Nazizeit ausgesucht, um das ein bisschen vielleicht einzuordnen. Es gab ja sozusagen Menschen mit psychischer und körperlicher Behinderung wurden ja gezielt ermordet bei den Nazis. Und das gab es tatsächlich als in der sogenannten Tötungsaktion T4, wo aus den Anstalten in eigens eingerichtete Tötungsanstalten Menschen verbracht wurden und dort ermordet. Das wurde aber nach Protesten 41 tatsächlich eingestellt. Das Morden ging aber sozusagen dezentral weiter. Zum Beispiel eben auch in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Wien, wo Menschen eben ermordet wurden. Und das, also dieser Ort und dieses Szenario ist auch das, wovon das Spiel dann handelt.
Spiele werden ja sehr oft aus so einer Heldenperspektive erzählt, also so Perspektive der Retter oder sowas. Ist es hier auch so? Ist man irgendwie Widerstandskämpfer oder so?
Nee, die EntwicklerInnen haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, sozusagen eine Helden- oder Befreiungsgeschichte zu erzählen, weil das eben den vielen Opfern auch gar nicht möglich war. Und auch die Geschichte wollten sie nicht direkt zur Nazizeit spielen lassen, obwohl das in der Entwicklung des Spiels als Idee auch mal da war, hat Hanna Sandstede, die Historikerin vom Gedenkkreis Wehnen, bei der Vorstellung des Spiels erklärt.
Wir möchten ja dazu ermutigen, nachzuforschen, was geschehen ist. Außerdem wollten wir auch nicht den Eindruck vermitteln, es ließe sich irgendwas an der Vergangenheit ändern. Deswegen wurde das wieder verworfen.
Und die Idee ist jetzt sozusagen, das Spiel, wenn man das anfängt, ist das ein Buch. Das, wenn man das startet, liegt das auf einem Tisch, eine Art Tagebuch. Und dieses Tagebuch ist von Josephine, einer Frau, die irgendwie in der Jetztzeit lebt und die durch dieses Tagebuch die Geschichte ihrer Schwester Anna erzählt.
Am 14.06.1939 wurde Anna in die Heil- und Pflegeanstalt Wehnen eingewiesen. Die Ärzte nannten sie manisch-depressiv.
Und dann wird die Geschichte erzählt und auf der rechten Tagebuchseite ist immer eine Animation zu sehen, in der man herumklicken kann. Die Erzählung geht dann weiter, wenn man sozusagen den richtigen Punkt gefunden hat, was man da machen muss. Die Darstellung ändert sich. Zum Beispiel schaukelt in einem Bild Anna über so ein Feld vor der Anstalt und mäht es mit ihrer Schaukelbewegung. Und dann ändert das aber die Perspektive und dann sieht es wie ein rasierter Kopf aus. Und am Ende jeden Kapitels verwandelt sich die Animation in eine Zeichnung auf Papier, die Anna selbst gemalt hat. Und so wird dann die Geschichte erzählt.
Das klingt für mich jetzt erstmal relativ reduziert. Funktioniert das als Spiel? Also geht es gut zusammen, dass man so der Geschichte folgen kann, aber auch interagieren kann und was lernt und so?
Durchaus, durchaus. Die spielerischen Elemente, das ist tatsächlich sozusagen kein Core-Game, sondern es ist sehr sparsam auch, aber das funktioniert im Vorwärtstreiben dieses Dings. Und was wirklich hervorragend gelöst ist, ist diese, wie die grausame Einstellung der Nazis erzählt wird. Weil die Annas Geschichte, die wird verknüpft mit Dokumenten, die man quasi im Original lesen kann, die zeigen, dass die Menschen in Wehnen systematisch verhungert wurden. Da gibt es zum Beispiel ein Dokument, in dem der Anstaltsleiter damit prahlt, wie er durch Einsparungen an Lebensmittelrationen der PatientInnen dem deutschen Volkskörper so viel Gutes tut. Aber durch Annas Geschichte wird demgegenüber eben auch der ganz konkrete Mensch gezeigt, der wie ungefähr 1500 andere auch systematisch ermordet wurde. Und dadurch zeigt eben Spuren auf Papier sehr eindrücklich die ganz konkrete Auswirkung der zynischen und menschenverachtenden Ideologie der Nazis.
Die Gedenkstätte Wehnen, die sagt ja, dass sie mit dem Spiel vor allem junge Leute erreichen will, auch weil jetzt in Zeiten der Pandemie nicht mehr so viele Leute dahin kommen. Kann man denn sagen, steht das Ganze für sich? Also funktioniert das oder fehlt da der Kontext, wenn man gar nicht vor Ort ist und die ganzen Infos zur Gedenkstätte gar nicht hat?
Also man kann das alleine spielen, das geht schon. Aber für mich gibt es dann, wenn man das wirklich nur ganz für sich betrachtet, etwas, zwei Sachen, die nicht so gut funktionieren. Einerseits die Stimme der Protagonistin, die klingt halt sehr erwachsen. Die muss es aus der gewählten Perspektive auch sein. Aber für mich klang sie zu sehr nach der Sprecherin einer Dokumentation, nicht so sehr nach jemand, der eine eigene persönliche Geschichte erzählt. Das zerstört ein bisschen das am Anfang aufkommende Gefühl des tatsächlichen Einblicks. Und ich frage mich auch, ob das in der Cancel-Gruppe, also es richtet sich vor allen Dingen so ab Schüler, ab 9. Klasse, nicht besser eine Verbindung schaffen würde, wenn da jemand aus der eigenen Altersgruppe erzählen würde. Und die Geschichte ist fiktiv. Also die Geschichte aus dem Spiel ist nicht genau so passiert. Das wird im Spiel selber überhaupt gar nicht thematisiert. Und ich glaube, dadurch kann das Spiel viel stärker wirken, wenn man das nicht von vornherein weiß. Aber andererseits ist es eine zu große Auslassung, wenn man das nicht erfährt. Und diese Information wird sozusagen erst durchs Umfeld geliefert. Das sind so zwei Kleinigkeiten. Das ist trotzdem ein ganz tolles Projekt. Und es gibt eben auch Begleitmaterialien. Das Spiel selber dauert eine halbe Stunde. Das ist dann aber für eine Doppelstunde Schulunterricht zum Beispiel ganz gut geeignet. Meine Empfehlung wäre deswegen, sich das anschauen, aber dann nicht nur Zeit für das Spiel selbst nehmen, sondern auch für die Geschichte drumherum. Und da reicht auch schon die Seite der Gedenkstätte Wenen oder die Wikipedia-Artikel zu Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus, zur Zeit des Nationalsozialismus. Aber ganz unbegleitet sollte man es vielleicht nicht lassen.
Spuren auf Papier, so heißt dieses Game. Das erscheint nächste Woche am 27. Januar, ist kostenlos. Und die passende Website dazu, die kann man sich auch schon mal anschauen. Die gibt schon, spurenaufpapier.de. Vielen Dank, Markus Richter, fürs Vorspielen.
Sehr gerne.
Wir sprechen über Musikvideos. Musikvideos erzählen uns mehr über unsere Gegenwart als viele andere Medien, weil im Musikvideo kommen fast alle Künste dieser Welt zusammen. So sagt das der Kurator Ralf Beil über seine neue Ausstellung. Die heißt ganz simpel World of Music Video. Zu sehen sind Musikvideos verschiedenster Herkunft, verschiedenster Genres, verschiedenster Jahrzehnte. Und zu sehen ist das an einem ziemlich imposanten Ort, nämlich im ehemaligen Eisenwerk in Völklingen im Saarland. Weltkulturerbe, gigantische Apparaturen da drin und Platz für zig Musikvideo-Großleinwände. Unser Kritiker Rudolf Schmitz war da und war ziemlich beeindruckt.
Der reine Wahnsinn, vor einer 7 Meter großen Leinwand zu stehen, auf der sich Körper winden in schrillen Choreografien, auf der Tränen zu Sturzbächen werden und Gitarren wie Raumschiffe schweben. Auf 6000 Quadratmetern Fläche zwischen gewaltigen Schwungrädern findet die oft skurrile Welt der Musikvideos eine angemessene Abenteuerlandschaft. Sam Spiegels Mutant Brain zum Beispiel, Generaldirektor und Kurator Ralf Beil.
Ein wunderschönes Beispiel für die Unreinheit, aber auch die Stärke von Musikvideos ist Spike Jones Musikvideo zur Musik von seinem Bruder Sam Spiegel. Das ist eigentlich eine Werbung für Cancer World, fürs Parfüm, aber das kommt erst ganz am Abspann, gibt es eine kleine Folie, da sieht man das. Vorher ist das einfach Margaret Qualley, die in einem entfesselten Tanz ausbricht aus einer Kongresshalle, aus langweiligen Reden und dann grimassierend, springend, wirklich auch hässlich, also nicht eben schön, schön tanzend sich bewegt und gleichzeitig natürlich als ganz starke Filmfrau sozusagen sogar mit ihren Fingern eben dann die Vasen im Foyer zerstören kann.
Unreinheit, damit meint Ralf Beil die kommerzielle Seite der Musikvideos, die einerseits Kultur demokratisieren und sie andererseits vereinnahmen und ausschlachten wollen. Wenn die Carters sich selbst im Louvre krönen, Beyoncé und Jay-Z das herrscherliche Paar mimen und selbst die Mona Lisa dazu lächelt, so ist das ziemlich dreist. Gleich nebenan die Kunstzitate der Red Hot Chili Peppers. Der Sänger marschiert mit Plastikflaschen unter dem Arm herum. Filzstifte werden in die Nase gesteckt oder Plastikeimer über den Kopf gestülpt. Für Kunstexperten ist die Sache klar. Da werden die One-Minute-Sculptures von Erwin Wurm vorgeführt. Passt ausgezeichnet zum Staccato der Musik. Natürlich sind auch Laurie Anderson, Yoko Ono, Andy Warhol oder Joseph Beuys mit von der Partie. Aber die werden nur auf kleinen Monitoren gezeigt, um kein Gefühl von hehrer Kunst aufkommen zu lassen. In dieser Ausstellung geht es tatsächlich um die schmutzigen, bizarren, grotesken Energien, die Musikvideos in ihrer Mischung aus Tanz, Körperekstase, Sekundenemotion, Bilderfindung und Musikerlebnis freisetzen. Kurator Ralf Beil hat nicht nur die Gebläsehalle in ein riesiges Kino verwandelt, sondern auch freigelegte Schächte zum Schauplatz besonders subversiver Videos gemacht.
Wir Wir blicken hinunter und wir blicken auch in den Abgrund der Gesellschaft, zum Teil der südafrikanischen Gesellschaft, bei Die Antwort, I Think You Freaky oder eben Bandenkriminalität aus der Pariser Banlieue geboren, bei Justice, dieses Video heißt Stress, das ist Roman Gavras, der das als Regisseur verantwortet. Wirklich ein sehr starker, intensiver, aber doch auch sehr gewalttätiger Film, den man einfach in der Tiefe empfindet.
Beängstigend großartig, wie höhnisch die Gruppe Die Antwort, die südafrikanische weiße Unterschicht als Versammlung von Freaks darstellt. Kein Zweifel, in dieser Ausstellung wird die hybride Kunstform des Musikvideos zum Augenöffner, manchmal zur Brechstange für Wahrnehmungskonventionen. Damit das alles nicht in unerträglicher Kakophonie versinkt, bekommen die Besucher Multimedia-Guides, mit denen sie die Videos ansteuern und per Kopfhörer beliebig laut genießen können. Musikvideos in einem Weltkulturerbe, funktioniert das?
Der Ort ist definitiv imprägniert von Geschichte, aber gleichzeitig ist es auch natürlich wirklich ein riesiger Maschinenraum. Und es wäre natürlich schön, wenn sich sozusagen Einblicke in den Maschinenraum der Musikindustrie ergeben würden. Es ist hier wirklich so, Schwerindustrie trifft Musikindustrie.
Es gibt hier nicht nur verblüffende Einsichten, sondern auch ein intensives Körpererlebnis, das diese Maschinenhalle stimuliert wie keine andere Umgebung. Die Videos sind hervorragend ausgewählt, die Musik elektrisiert. Zu bewundern sind Gesamtkunstwerke im Minutentakt.
Der Maschinenraum der Musikgeschichte. Dahin will sie uns also hinführen, diese Ausstellung World of Music Video, zu sehen in der Völklinger Hütte im Saarland noch bis zum 24. Juli. Rudolf Schmitz war das mit Eindrücken aus der Ausstellung.